Ich habe Ihnen heute Morgen ein Thema mitgebracht, was mich selbst immer wieder neu beschäftigt und herausfordert und gerade auch in den letzten Monaten wieder sehr beschäftigt hat. Mit Jesus auf dem Wasser. Darüber möchte ich gerne heute Vormittag in unserem Gottesdienst einige Gedanken teilen. Im Alter von 18 Jahren stand für mich die Frage an, was machst du denn mit deinem Zivildienst oder gehst du gar zum Militär? Das müssen die jungen Leute heute ja gar nicht mehr machen, aber vor über 20 Jahren war das noch so üblich. Und da hatte ich mir das schon ganz schön eingerichtet, wie das werden würde mit meinem Zivildienst. Und dann kam ein Missionar aus Sambia in den Heimataufenthalt in unser Dorf, besuchte meine Eltern und uns und wir waren im Gespräch und er sagte zu mir, Tobias, warum kommst du eigentlich nicht zu uns nach Sambia? Das Boot, in dem ich saß, das war ganz schön und angenehm. Und eigentlich wollte ich dieses Boot, in dem ich da drin saß, das Boot des Lebens auch gar nicht verlassen. Doch Gott hat mich nicht losgelassen. Es hat mich beschäftigt und gedrängt, diesen Schritt zu wagen, raus aus dem Boot, im Vertrauen und Glauben auf Jesus aufs Wasser. Das war noch eine Zeit vor WhatsApp und Threema und Facebook und sonstigen sozialen Medien. Das war sogar noch eine Zeit vor Smartphone und leichtem Telefonzugang. Man hat damals noch auf so ganz dünnes Papier geschrieben, dieses Luftpostpapier. Die Älteren unter uns kennen das vielleicht noch. Die Jungen wissen nicht mehr, was das ist. Das war die Möglichkeit, wie man damals kommuniziert hat. Es war noch unüblich, dass junge Menschen irgendwie ins Ausland gehen und dort was machen. Und doch hat Gott mir Gnade geschenkt, dass ich den Schritt gewagt habe aufs Wasser, den Schritt nach Afrika, nach Sambia, mitten in den Busch, ohne zu wissen, was da ganz genau auf mich zukommen würde. Inzwischen darf ich seit 14 Jahren im hauptamtlichen Dienst sein, darf die Organisation Hilfe für Brüder leiten inzwischen, dort Verantwortung übernehmen. Und ich merke, das sind immer wieder solche Entscheidungen von mir, die nötig sind. Hinaus aufs Wasser, diesen Schritt aus dem bequemen Boot des Lebens im Vertrauen auf Jesus in die nächste Etappe hinein. Ich möchte Sie gerne mitnehmen und mit Ihnen heute Vormittag einige Verse aus Matthäus 14 anschauen. Und ich habe uns den Text mitgebracht. Nun drängte Jesus die Jünger, unverzüglich ins Boot zu steigen und ihm ans andere Ufer vorauszufahren. Er wollte inzwischen die Leute entlassen, damit sie nach Hause gehen konnten. Als das geschehen war, stieg er auf einen Berg, um ungestört beten zu können. Spät am Abend war er immer noch dort, ganz allein. Die Speisung der 5000, die war gerade abgeschlossen. Die Jünger hatten ein Riesenwunder erlebt. Aus 5 Broten und 2 Fischen wurden über 5000 Menschen ernährt. Ja, es waren sogar noch 12 Körbe mit Brotkrumen übrig. Eine Riesensache. Und jetzt kommt Jesus, wo es den Jüngern vielleicht gerade zum Feiern zumute ist, und drängt sie, sagt unser Text. Er drängt sie ins Boot. Sie sollten ans andere Ufer fahren. Es ist nicht beschrieben, was sie dort machen sollten. Und es ist auch nicht beschrieben, was Jesus dort machen wollte oder wie er dorthin kommen wollte. Sondern die Jünger sollten ins Boot steigen und rüberfahren. Also Jesus drängt seine Jünger und was machen die? Sie steigen ins Boot. Sie paddeln los. Und ich möchte uns heute Morgen fragen, darf uns Jesus noch drängen? Darf uns Jesus noch was aufs Herz legen, wo er zu uns sagt, du ruf doch mal die und die Person an, die braucht eine Ermutigung. Mach mal einen Besuch. Oder hier in der Gemeinde, da hätte ich eine Aufgabe für dich. Engagier dich doch. Oder mach dich auf den Weg ins Ausland, in die Mission. Bring dich rein. Darf uns Jesus noch drängen, wie er das damals bei den Jüngern gemacht hat? Die sind einfach ins Boot gestiegen. Die sind losgepaddelt. Und was macht Jesus? Er schickt die 5000 Leute nach Hause und der steigt erstmal auf den Berg. Und das finden wir auch immer wieder im Neuen Testament, dass Jesus auf den Berg steigt. Und es ist was Wunderschönes, zu wandern. Ich liebe das. Doch er nutzt die Zeit, um zu beten. Um dort Weisungen vom Herrn zu erfahren, vom Vater zu erfahren, um Kraft zu tanken, erfrischt zu werden, aber auch um den nächsten Schritt vorzubereiten. Also Jesus betet und die Jünger sitzen im Boot und paddeln. Ich denke immer wieder, wie viel mehr habe ich es nötig, wenn schon Jesus als der Sohn Gottes zu beten hatte, wie viel mehr habe ich es denn nötig im Trubel des Alltags mit Beruf und Familie, mit Anfechtungen, mit Versuchung, wie viel mehr habe ich es nötig, um zu beten? Und ich will uns fragen heute Morgen, wo sind unsere Berge, wo sind unsere Zufluchtsorte, wo wir hingehen können, um zu beten? Das Boot befand sich schon weit draußen auf dem See und hatte schwer mit den Wellen zu kämpfen, weil ein starker Gegenwind aufgekommen war. Jesus betet und was machen die Jünger? Die paddeln immer noch. Und vielleicht geht es uns manchmal auch so. Wir paddeln und kämpfen, statt dass wir immer wieder neu nochmal justieren und uns Zeit für Jesus nehmen. Die Jünger, die sitzen im Boot und die hatten heftigen Gegenwind. Und wir haben es gerade in der Schriftlesung gehört, da gab es auch Geschichten im Neuen Testament, wo Jesus mit im Boot saß, er hat geschlafen. Da konnten die Jünger wenigstens hingehen und den Jesus aufwecken und sagen, Jesus, hilf uns. Aber hier sind sie alleine unterwegs, mit Gegenwind. Die Silvia und ich, wir haben 3 Kinder, 3 Söhne und unser Ältester, der ist 12. Und er sagte kürzlich mal, als es in der Schule darum ging, zu einem bestimmten Thema Stellung zu beziehen, dass es gleich hieß von den Klassenkameraden, ach, die Christen wieder. Und vielleicht kennen Sie das ja auch, dass es Gegenwind gibt, wenn man als Christ Stellung bezieht zu einem bestimmten Thema, weil es gesellschaftlich nicht mehr konform ist, weil man eine biblische Meinung vertritt, die gar nicht mehr so in ist, nicht mehr so in Vogue ist, nicht mehr so anerkannt ist. Und plötzlich steht man im Gegenwind. Ja, ich glaube sogar, dass wir in einer Zeit leben, in der wir uns vielleicht an der einen oder anderen Stelle sogar wieder bewusst in den Gegenwind stellen müssen, um die Fahne hochzuhalten für Jesus, für die Bibel, für das Evangelium. Denn egal wie stark der Gegenwind ist, Jesus sagt uns das zu. Er steht an unserer Seite. Das haben auch die Jünger im Boot erlebt. Gegen Ende der Nacht kam Jesus zu den Jüngern, er ging auf dem See. Als sie ihn auf dem Wasser gehen sahen, wurden sie von Furcht gepackt. Es ist ein Gespenst, riefen sie und schrien vor Angst. Gegen Ende der Nacht, Jesus hat die Jünger ganz schön lange allein paddeln lassen. Und vielleicht geht es uns manchmal auch so, dass wir von Jesus in eine Aufgabe gedrängt wurden und dann plötzlich merken, Mensch, da ist ganz schön Gegenwind. Und wir uns vielleicht auch fragen, wo ist denn dieser Jesus? Wo hilft er uns denn? Die Jünger, die meinten, sie sehen ein Gespenst. Und es ist mehr als diese Gespenster, die leider demnächst wieder vor unserer Haustür stehen an Halloween, was eigentlich der Reformationstag ist. Sie meinen, da ist eine wirkliche Gestalt und sie haben furchtbare Angst. Also Jesus geht auf dem Wasser und die Jünger sehen ein Gespenst, sie haben Angst. Und vielleicht kennen Sie ja auch solche Gespenster. Da ist die nächste Beurteilung auf der Arbeit, die nächste Klassenarbeit oder Prüfung, der nächste Arztbesuch. Vielleicht hat man auch Angst um das eigene Kind, dass es nicht in der Schule gemobbt wird. Jesus reagiert schnell. Aber Jesus sprach sie sofort an: Erschreckt nicht, rief er. Ich bin's. Ihr braucht euch nicht zu fürchten. Die Jünger dort im Boot haben vor Angst geschrien. Furchtbare Angst hatten sie. Doch Jesus spricht hinein: Seid getrost, ich bin's. Ihr braucht euch nicht zu fürchten. In unserer Arbeit bei Hilfe für Brüder International dürfen wir mit Christen und Geschwistern in ca. 100 verschiedenen Ländern verbunden sein und sie aus Deutschland begleiten und unterstützen. Und immer mal wieder ist es auch wichtig, dass wir uns auf den Weg machen, dass meine Kollegen oder dass ich in eines der Länder reise, in denen wir arbeiten, um zu gucken, wie geht es denn den Geschwistern dort und was machen sie in den Projekten, die wir aus Deutschland unterstützen und wo können wir sie vielleicht zukünftig begleiten und mit ihnen zusammen unterwegs sein. Und so war meine letzte Reise, die ich im August gemacht habe, die ging nach Nigeria. Nigeria ist das bevölkerungsreichste Land in Afrika. Vor allem im südlichen Teil von Nigeria gibt es viele Christen. Aber auch in Zentral- und in Nord-Nigeria leben viele Christen in christlichen Dörfern. Und gleichzeitig, und das hören wir immer wieder auch in den Medien, gibt es gerade im Norden und in Mittel-Nigeria eine große Christenverfolgung. Da ist Boko Haram, die islamischen Terroristen, die Christen vertreiben möchten. Das sind die Fulani-Hirten, die mit ihren Viehherden über die Felder der Christen ziehen, in die Dörfer eindringen. Die Christen sollen aus dem Norden von Nigeria vertrieben werden. Auf meiner Reise dorthin habe ich mit dem Kirchenpräsidenten gesprochen, der in Mittel- und Nord-Nigeria seine Gemeinden hat. 10.000 Gemeinden etwa. Er konnte mir gar nicht genau sagen, wie viele Mitglieder. Zwischen 8 bis 10 Millionen, sagte er. Und der Präsident, er war ja sehr emotional, er war sehr aufgewühlt. Als ich mit ihm im Gespräch war und er sagte, na, früher gab es hier und da mal Übergriffe auf die Christen. Doch heute wird sehr strategisch vorgegangen. Man will die Christen vertreiben. Und dann haben sie mich zu einer Kirche gebracht von einem Pastor, der das Kirchengelände geöffnet hat mit ca. 800 bis 900 geflüchteten Christen. Und ich habe mit dieser Frau gesprochen, mit der Josephine, die so alt ist wie ich, 43 Jahre alt. Und sie erzählte mir, letztes Jahr am 18. Juni 2018 waren wir morgens in unserem Dorf. Es hat geregnet. Und plötzlich hörten wir Schüsse. Und dann kamen sie über die Felder, über die Hügel in unser Dorf und sie haben einfach wahllos 90 Personen erschossen. Die fliehen konnten, sind abgehauen. Mein Mann hat es leider nicht geschafft. Jetzt bin ich mit meinen 3 Kindern allein. Ohne Perspektive. Früher hatte ich meine Felder und ich konnte meinen Lebensunterhalt selbst besorgen. Heute bin ich auf Hilfe von außen angewiesen. Wir sind aufs Dorf hinausgefahren und es ist einer der Dörfer, die regelmäßig bedrängt werden. Und ich habe mit den Menschen dort gesprochen, mit diesem Mann, der da am Moped steht. Und er sagte, wo sollen wir denn hin? Wir haben doch keine andere Möglichkeit. Und ich bin von dort weggefahren mit dem bedrückten Gefühl, dass er sagte, ne, wer weiß, ob sie in der Nacht wieder da vom Hügel her kommen. Und ich dachte, der Mann weiß nicht, ob er am nächsten Morgen noch lebt. Ein Bruder, eine Schwester, die einfach nur deshalb, weil sie an Jesus glauben, unter so einer Situation leiden. Und wissen Sie, das ist so ein Gespenst für mich, dass da plötzlich auftaucht und das immer größer wird. Diese Geschwister dort, die Angst haben müssen vor dem Morgen. Und das macht einen fassungslos. Und da weiß man auch gar nicht so richtig, was man sagen soll und wie man ermutigen kann. Ja, wir können als Hilfe für Brüder dort vielleicht mit Lebensmitteln, vielleicht auch mit einem neuen Zuhause helfen. Aber den wirklichen Trost, die wirkliche Hilfe, die kommt von Jesus. Und das ist die Hoffnung, die wir weitergeben dürfen. Das ist die Hoffnung, die wir Christen haben. Auch in ihre Situation hinein, wo es vielleicht bei ihnen Hoffnungslosigkeit und Angst gibt. spricht Jesus hinein: Seid getrost, ich bin's. Du brauchst dich nicht zu fürchten. Da sagte Petrus, Vers 28, Herr, wenn du es bist, dann befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Komm, sagte Jesus. Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser auf Jesus zu. Doch als er merkte, wie heftig der Sturm war, fürchtete er sich. Er begann zu sinken. Herr, schrie er, rette mich. Sofort streckte Jesus seine Hand aus und hielt ihn fest. Du Kleingläubiger, sagte er, warum hast du gezweifelt? Der Petrus ist ja schon einer der eher auffälligen Personen im Neuen Testament. Der ragt ja schon immer irgendwie ein bisschen heraus. Auch an der Stelle wieder. Aber er springt nicht einfach so aus dem Boot. Er erklärt seine Bereitschaft. Er sagt, Jesus, wenn du willst, dann bin ich bereit, es zu tun. Und so will ich auch uns heute Morgen fragen, sind wir auch so wie der Petrus, bereit, aus unserem Boot zu steigen, zu sagen, Jesus, wenn du willst, ich will verfügbar sein für dich, ich will verfügbar sein für den Auftrag, den du für mich, für mein Leben, für meinen Alltag, für mein Umfeld hast. Ich will bereit sein, auszusteigen aus meinem Lebensboot. Also der Petrus erklärt seine Bereitschaft, auszusteigen, loszugehen. Und Jesus sagt, komm, nur ein Wort, komm, steig aus. Petrus wusste, wenn ich auf dem Wasser gehen will, dann muss ich aus dem Boot steigen. Petrus wusste, wenn ich Jesus erleben will, dann muss ich aus dem Boot steigen. Ja, was ist unser Boot? Vielleicht ist unser Boot das Vertrauen, auf das wir alles setzen. Vielleicht ist es die Sicherheit, die wir scheinbar haben. Vielleicht ist es der Wunsch nach Anerkennung, dass wir zurückschrecken, unseren Glauben zu bekennen. Vielleicht ist es die Angst vor der Blamage. Vielleicht ist es die Angst vor dem Ungewissen. Vielleicht ist es auch unser Wunsch nach finanzieller Sicherheit und Komfort, das uns davon abhält, Gottes Ruf in die Mission oder in den Gemeindedienst zu folgen. Warum ist es so schwer, aus diesem Boot zu steigen? Das habe ich mich gefragt. Und ich glaube, weil es wahrscheinlich das Schwierigste ist, was wir je vor uns haben. Und gleichzeitig glaube ich, dass wenn wir das nicht tun, dann auch nie erleben werden, was es bedeutet, auf dem Wasser zu gehen. Darf Jesus uns noch aufrütteln in unserem Alltag? Darf er noch in unsere Routine hineinsprechen? Ich glaube, aus dem Boot zu steigen, führt uns in tiefe geistliche Ebenen, in weitere Tiefen. Denn plötzlich sind es nicht mehr die anderen, plötzlich ist es nicht mehr der Missionar, der von seinem Erleben mit Jesus erzählt. Plötzlich sind wir selbst. Der Petrus, der wagt den Schritt aufs Wasser. Er steigt aus. Er redet nicht nur, sondern er handelt auch. Er wird aktiv. Und solange er seinen Blick auf Jesus richtet, kann er auf dem Wasser gehen. In dem Moment aber, wo der Wind den Blick täuscht, abschweifen lässt, in dem Moment merkt er, in welchen Umständen er sich befindet. Ja, der Wind kann uns entgegenpeitschen in unserem Leben, in unserem Alltag, in unserem Christsein. Doch die Frage ist, worauf schauen wir? Auf Jesus oder auf die Umstände? Petrus beginnt zu sinken. Gerhard Mayer, der ehemalige Landesbischof hier von Württemberg, er beschreibt es so: Solange wir in Jesus gegründet sind, können wir den Stürmen des Lebens trotzen. Aber wenn unser Blick fasziniert ist durch andere Mächte, dann werden wir schwankend und verlieren den Blick unter den Füßen. Wenn wir den Blick von Jesus abwenden und nur noch auf die Umstände schauen, dann nimmt uns der Sturm gefangen. dann verlieren wir das Gleichgewicht. Doch wie geht der Petrus vor? Und ich meine, wir können unheimlich viel von ihm lernen. Auch in dieser Situation des Sturms und des Sinkens. Jesus versucht nicht selbst zu schwimmen und ans Boot zu kommen. Jesus richtet den Blick auf Jesus. Er ruft, Herr, rette mich. Und was macht Jesus? Er streckt ihm die Hand entgegen und zieht ihn aus dem Wasser. Und er fragt ihn, du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Kleingläubig bedeutet im Neuen Testament, wenn Jesus mit seinen Jüngern darüber spricht, warum sie um Nahrung und um Kleidung sich sorgen, warum sie sich vor dem Sturm fürchten oder warum sich wie hier der Petrus vor dem Wind und dem Wasser erschrecken lassen. Zusammengefasst ist Glaube ein durch äußere oder innere Not erschütterter Glaube. Für Jesus ist es nur ein Griff, um zu helfen. Und ich möchte uns ermutigen, dass wir es machen wie Petrus, auch da, wo wir vielleicht Zweifel haben, dass wir zu Jesus kommen, dass wir nicht davonrennen, da, wo uns die Angst lähmt, da, wo wir Fragen haben, auf die wir keine Antworten haben, dass wir zu Jesus kommen, dass wir zu Jesus rufen, zu ihm schreien. Vielleicht sitzen Sie ja selbst im Boot und wollen raus. Vielleicht wollen Sie ja glauben und können es nicht. Dann mach's wie Jesus. Herr, hilf. Die Jahreslosung für nächstes Jahr lautet, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und das wünsche ich uns. Das wünsche ich uns, dass wir wachsen in unserem Glauben an Jesus und merken, das ist nicht nur eine Theorie, das ist Realität. Die hat mit mir heute hier im Gottesdienst in Bern noch zu tun. Ich komme zum Ende des Textes. Dann stiegen beide ins Boot und der Sturm legte sich und alle, die im Boot waren, warfen sich vor Jesus nieder und sagten, du bist wirklich Gottes Sohn. Also sie steigen ins Boot und die Jünger, was machen sie? Sie beten an. Die Jünger kamen als veränderte Personen auf der anderen Seite des Ufers an. Sie hatten mal wieder ganz schön heftig Jesus erlebt. Und das führt sie in die Anbetung. Und dazu sind auch wir eingeladen, Anbeter zu sein, wie vorher in der kurzen Anbetungszeit. Ich habe den Blick auf die Uhr, aber möchte Sie noch kurz nochmal mitnehmen nach Nigeria. Zu den Geschwistern, die dort in Mittel- und Nordnigeria so bedrängt sind. Ich war bei diesem Kirchenpräsident, der darunter leidet, was mit den Christen dort passiert. Und dann schickte er mich ins Nachbargebäude und sagte, und jetzt geh mal zu unserem Missionsteam. Und dann habe ich diese Leute da getroffen und das sind die Verantwortlichen der Missionsarbeit von dieser Kirche dort. Und die haben 1.900 Missionare. 1.900 Missionare und der größte Teil von denen ist in Zentral- und Nordnigeria unterwegs. Denn sie sagen, wir wollen Nordnigeria nicht aufgeben. Wir haben ein Evangelium, wir haben ein Zeugnis zu bringen. Wir wollen die Botschaft von Jesus auch den Muslimen in der Region weitersagen. Wir können und wollen Nordnigeria nicht aufgeben. Und der Kirchenpräsident sagte zu mir, wenn die Krieger ins Dorf kommen, die Terroristen, das Erste, den sie suchen, ist der Pastor, das Zweite den Missionar. Doch die gehen dorthin und wissen, es könnte sie das Leben kosten. Die gehen heraus aus dem Boot im Vertrauen und im Glauben auf Jesus, dass er sie dort gebrauchen möchte, dass er sie dort zum Segen setzen möchte. Und wissen Sie, das berührt mich. Ich glaube, ehrlich gesagt, die Zeiten sind vorbei, wo wir Deutschen oder wir Westler meinen, wir müssten aus dem Westen die Missionare in den globalen Süden bringen. Ich glaube vielmehr, es ist eine Zeit, in der wir vielleicht mit unserem fachlichen Know-how noch mithelfen können und Christen dort schulen und weiterbringen und ausbilden können. Aber ich glaube auch, dass wir uns in einer Zeit und in einer Phase befinden, in der wir genauso lernen können und profitieren können von unseren Geschwistern in Ländern wie zum Beispiel Nigeria, die mit so einem Vertrauen und Glauben, mit so einer Klarheit zum Evangelium unterwegs sind. Wenn man unterwegs ist auf so einer Reise, wie ich das jetzt sein durfte in Nigeria, dann kommt einem das manchmal vor, wie wenn über Europa so eine Glocke hängt. Und der Säkularismus auch uns Christen fest im Griff hat. Und ich wünsche uns das, dass wir ja wieder in diesen Glauben hineinkommen, in dieses Vertrauen, dass das, was in der Bibel steht, dass das, was Jesus mit uns machen möchte, dass das auch eine Wahrheit ist, die für uns gilt. Ja, es gäbe noch viel zu erzählen von dem anderen Missionswerk, das ich dort besuchen durfte, mit 700 Missionare in 36 Ländern inzwischen, die aber immer noch mit dem einen Gospel, mit der einen Bibel arbeiten. Ich durfte dort keine Bilder machen, denn viele dieser 700 Missionare arbeiten in Ländern, in denen sie offiziell als Christen nicht sein dürfen, bis nach Saudi-Arabien hinein. Mit Jesus übers Wasser gehen, da waren die Jünger mit Jesus im Boot. Und ich habe das mal in dem persönlichen Du hier stehen. Wo paddelst du noch? Was sind deine Gespenster? Bist du bereit, wie so ein Petrus aus dem Boot zu steigen? Wie sehen deine Umstände aus? Wo brauchst du das? Herr, hilf! Und wo darfst du ein Beter sein? Amen.